das Erzbistum Köln kommt einfach nicht zur Ruhe. Erzbischof Kardinal Wölki ist zwar in einer Auszeit, doch die ganzen Fragen rund um die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs sind weiter auf der Tagesordnung. Aktuell geht es da um die Finanzierung der juristischen Gutachten und der PR-Maßnahmen. Es wird im Auftrag des apostolischen Administrators geprüft, ob da alles mit rechten Dingen zugegangen ist bei der Vergabe und Durchführung all der Maßnahmen, die unter dem Kölner Erzbischof auf den Weg gebracht wurden. In diesem Zusammenhang hat der Vatikan eine Beurlaubung von Wölkis Generalvikar Markus Hofmann abgelehnt, der aktuell als Delegat für den apostolischen Administrator Weihbischof Steinhäuser arbeitet, bis zur Klärung der Fakten. Wir wollen auch Klarheit und Fakten, gerade zu den kirchenrechtlichen Fragen. Darüber rede ich jetzt mit dem Leiter des katholischen Büros in NRW, Dr. Antonius Hamers. Welche Gremien im Bistum tragen überhaupt die Verantwortung für das Vermögen des Bistums?
Also da gibt es drei ganz entscheidende Gremien. Da gibt es einmal den Kirchensteuerrat oder wie er in Köln heißt, Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat. Dann gibt es den Vermögensverwaltungsrat und das Konsultorenkollegium.
Wer ist da in diesen Gremien? Können Sie das für uns mal so ein bisschen aufdröseln? Und welche Aufgaben haben diese einzelnen Gremien?
Ja, gern. Also der Kirchensteuerrat, der besteht aus 27 Mitgliedern. Die sollen alle Ahnung haben von Wirtschaft und Finanzen. Und 21 von diesen Mitgliedern werden von den Kirchenvorständen gewählt. Dazu kommen zwei Mitglieder, die der Priesterrat wählt. Also aus den Reihen der Priester, der leitenden Pfarrer müssen das zwei Mitglieder sein. Und schließlich und endlich kann der Erzbischof noch vier weitere Mitglieder in diesen Kirchensteuerrat entsenden bzw. dazu ernennen. Das ist der Kirchensteuerrat. Dann kommt als nächstes der Vermögensverwaltungsrat. Der Vermögensverwaltungsrat, der hat sieben Mitglieder. Und diese sieben Mitglieder werden vom Erzbischof ernannt auf Vorschlag des Kirchensteuerrates. Auch die müssen guten Sachverstand in Finanz- und Wirtschaftsfragen haben. Und schließlich gibt es dann noch ein drittes Gremium, das ist das sogenannte Konsultorenkollegium. Das Konsultorenkollegium ist deckungsgleich mit dem Domkapitel, besteht also aus den 12 residierenden Domkapitularen. Und jetzt zu den Aufgaben dieser unterschiedlichen Gremien. Also der Kirchensteuerrat, der setzt den großen Rahmen. Da geht es darum, dass der den Wirtschaftsplan aufstellt, dass der den Haushaltsplan abschließt und dass der also da sozusagen die Finanz- und wirtschaftlichen Rahmen oder Eckpunkte setzt. In diesem Rahmen bewegt sich dann die Finanz- und Wirtschaftsverwaltung des Erzbistums. Der Vermögensverwaltungsrat, der ist dafür zuständig, bestimmte einzelne Vermögensentscheidungen konkret zu beschließen bzw. zu genehmigen. Das heißt also, wenn es jetzt im Erzbistum oder beim erzbischöflichen Stuhl, also das heißt bei den Vermögensmassen, die es auf der Ebene des Bistums gibt, wenn es da um Veräußerungen geht, wo es sozusagen an die Substanz geht, an das Kernkapital, an das Substanzkapital geht, dann muss der Vermögensverwaltungsrat zustimmen, wenn es um eine Veräußerung von 100.000 und mehr Euro geht. Wenn es um die frei verfügbaren Mittel einer Institution auf Bistumsebene geht, dann muss er ab 500.000 Euro zustimmen. Ja, also wenn es um die Substanz geht, 100.000, darüber hinaus 500.000. Dann muss der Vermögensverwaltungsrat zustimmen, damit das kirchenrechtlich genehmigt und kirchenrechtlich recht richtig ist. Das ist die Aufgabe des Vermögensverwaltungsrates. Und dann kommt als weiteres Gremium eben dieses sogenannte Konsultorenkollegium dazu. Das ist das Domkapitel. Auch die müssen zustimmen bei 100.000 und bei 500.000. Bei denen soll es aber jetzt nicht nur alleine um wirtschaftlichen Sachverstand gehen, sondern die sollen auch gucken, ob die Aufwendungen, ob die Investitionen, die gemacht werden, ob die auch pastoral klug sind. Das ist also das, was den Priestern zusätzlich noch mit auf den Weg gegeben ist.
Gelten denn diese Vorgaben auch für den apostolischen Administrator und den Delegaten?
Das gilt alles ganz genauso auch für den apostolischen Administrator und für den Delegaten. Das Vermögensrecht der Kirche und auch das Vermögensrecht des Bistums bleibt ja alles völlig in Kraft. Der apostolische Administrator ist ja eingesetzt mit den gleichen Rechten und Pflichten und Aufgaben wie ein Diözesanbischof. Und insofern gelten sowohl für den apostolischen Administrator wie auch für den Delegaten genau die gleichen vermögensrechtlichen Vorgaben, wie sie vorher auch für den Erzbischof gegolten haben.
Also Weihbischof Steinhäuser leitet ja das Erzbistum während der Auszeit von Erzbischof Wölki eben als apostolischer Administrator. Was darf er genau?
Das ist ein bisschen kompliziert, beziehungsweise es ist so, also in dem alten Kirchenrecht gab es dieses Rechtsinstitut des apostolischen Administrators, war genau umschrieben. Im neuen Kirchenrecht seit 1983 gibt es das nicht mehr. Deswegen muss man einfach in das Dekret schauen, was der Heilige Stuhl ausgestellt hat, mit dem Dekret, mit dem er eben Weihbischof Steinhäuser zum apostolischen Administrator gemacht hat. Und da steht eben ausdrücklich drin, dass der Weihbischof die Rechte, Aufgaben und Pflichten hat, die von Rechts wegen einem Diözesanbischof zukommen. Das heißt, er hat die gleichen Vollmachten wie ein Bischof, soweit der Heilige Stuhl diese Vollmachten jetzt nicht einschränkt. Er darf grundsätzlich auch Personalentscheidungen treffen, der apostolische Administrator. In diesem Fall ist aber der Generalvikar davon ausgenommen, weil der Heilige Stuhl ja ausdrücklich gesagt hat, dass der Generalvikar im Amt bleiben soll und ihm dem apostolischen Administrator jetzt als sogenannter Delegat, also praktisch als sein Vertreter, dienen soll. Mhm.
Kann es strafrechtliche Konsequenzen geben, wenn gegen das Vermögensrecht der Kirche verstoßen wird? Das ist ja möglicherweise in diesem Zusammenhang ja dann doch von Interesse.
Ja, es gibt also im kirchlichen Strafrecht gibt es einen Straftatbestand, nachdem jemand strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn er vorsätzlich oder fahrlässig seine Amtspflichten verletzt hat. Das ist ziemlich weit gefasst und da muss man jeweils dann genau natürlich schauen, ob es wirklich zu einer Amtspflichtverletzung gekommen ist, vorsätzlich oder fahrlässig, und inwieweit dann eben derjenige oder das Gremium dann eben zur Verantwortung gezogen werden kann. Das ist im Kirchenrecht der Fall. Und im staatlichen Strafrecht gibt es selbstverständlich auch entsprechende Straftatbestände, zum Beispiel eben den Straftatbestand der Untreue, wenn eben jemand also ein Vermögen, was ihm anvertraut worden ist, nicht ordnungsgemäß verwaltet hat und dadurch eben Schaden entstanden ist. Das wäre im Grunde der parallele Straftatbestand im staatlichen Strafrecht. Mhm.
Herr Hammers, abschließende Frage. Gibt es eine kirchenrechtliche oder zivilrechtliche Verpflichtung, Schadenersatz zu leisten?
Auch das sieht das Vermögensrecht der Kirche grundsätzlich vor, dass es eine Ersatzpflicht dann gibt, wenn Kirchenvermögen ohne Beachtung der kirchenrechtlichen Vorgaben veräußert worden ist. Auch das ist genau festgelegt. Auch da muss dann eben geguckt werden, ob in dem jeweiligen Fall die Voraussetzungen alle erfüllt sind. Und natürlich auch im staatlichen Haftungsrecht gibt es eine Ersatzpflicht, wenn eben jemand, der eine dem anderen fahrlässig oder vorsätzlich Vermögensschäden zugefügt hat. Auch da ist ein Haftungsrecht und ist eine Ersatzpflicht denkbar.
Es ist ein schwieriges Thema, aber wir haben ein kleines bisschen Licht ins Dunkel gebracht durch den Leiter des katholischen Büros in NRW, Dr. Antonius Hammers, hier im Domradio am Donnerstag. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank Ihnen.